Ja, liebe Geschwister, ich möchte noch kurz beten vor der Predigt. Ja, himmlischer Vater, danke für die Gebetszeit, die wir jetzt hatten. Und der dritte Punkt, dass wir uns dir ganz zur Verfügung stellen, den Chadash vorgetragen hat, da bitte ich dich, Herr, für uns, für jeden Einzelnen heute Morgen, dass wir darüber nachdenken, was das wirklich bedeutet, sich dir zur Verfügung zu stellen, mit allen Facetten, Ecken und Kanten, die wir haben, kindlich, voller Vertrauen, im Blick auf dich, sich dir zur Verfügung zu stellen. Vater, das Wort, das wir heute Morgen aufschlagen, ist dein Wort. Ich bete, dass du uns die Augen öffnest, damit wir die Wunder in deinem Wort entdecken. Hilf auch mir, Herr, die richtigen Worte zu finden. Und Herr, dass bei allem, was wir tun, ob wir essen, trinken oder hier in der Gemeinde sind, dass wir das zu deiner Ehre tun. Hilf uns dabei. Wir brauchen deine Unterstützung. Amen. Ja, liebe Geschwister, als ich am Anfang der Ausbildung war zum Predigtdienst, gab es einen Pastor, der hat gesagt, Andreas, wenn du die Kanzel betrittst, müssen drei Punkte für jede Predigt, die du schreibst, vorhanden sein. Drei Punkte, an die du dich klammern kannst. Und wenn du diese drei Punkte nicht in deine Predigt einbaust, werden die Zuhörer deine Predigt auch nicht verstehen. Und diese drei Punkte, die er damals gesagt hat, waren Wahrheit, Klarheit, Leidenschaft. Das, was wir sagen, was wir predigen, soll die Wahrheit sein. Unser Jesus Christus selber hat gesagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also das, was wir predigen, muss übereinstimmen mit dem gesamten Alten und Neuen Testament. Sonst können wir diese Kanzel nicht betreten. Also seht ihr schon mal, welche Last und welche Verantwortung ein Prediger auf seinen Schultern trägt, wenn er hier nach vorne kommt. Es muss klar sein, klar, verständlich, nicht viele fromme Worte, die vielleicht nur Politiker verstehen oder Theologen, sondern klare Worte, damit der einfache Zuhörer, so wie Martin Luther gesagt hat, man muss dem Volk aufs Maul schauen, um sie zu verstehen. Klare Worte, aber auch Leidenschaft. Was bedeutet Leidenschaft? Es muss von Herzen kommen. Wir kommen heute zur Spitze der Königsherrschaft in Israel. Wir kommen heute zur allerhöchsten Blüte, die uns das Alte Testament über die Herrschaft eines Königs sagen kann. Wir hören heute von einem Mann, der wie kein anderer gesegnet wurde ohne Ende. Wir hören heute von einem Mann, der in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Und sein Vater wurde genannt, ein Mann nach Gottes Herzen. Sein Vater hat auch für ihn gebetet, viel gebetet. Das Thema der heutigen Predigt heißt das Gebetsleben von Salomo und seine Auswirkung und die Bedeutung für uns heute. Charles Spurgeon sagte über das Gebet, der Erweckungsprediger von England, wahres Gebet ist weder eine bloße geistige Übung noch eine stimmliche Darbietung. Es ist viel tiefer als das. Es ist eine spirituelle Transaktion, eine Verbindung mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Das sagte Spurgeon über das Gebet. Salomo war ein Mann, der beten konnte. Und meine Frage, die ich heute Morgen stellen möchte, von wem hat eigentlich der König Salomo beten gelernt? Was denkst du? War es seine Mama Bathseba? Und wer die Bibel gut kennt, besonders die Geschichte im Alten Testament, der weiß, was für eine Geschichte diese Frau mit sich trägt. Mit ihrem Mann Uriah, der in den vordersten Schlachtreihen zu Tode kam, weil man ihn in den Hinterhalt reingelockt hatte. angestiftet von König David? Oder hat David selbst Salomo beten beigebracht? Wenn wir überlegen, wie viele Psalmen David geschrieben hat, und besonders im Psalm 72, da betet David für seinen Sohn Salomo. Und weil uns die Zeit heute für die Predigt nicht ausreicht, mache ich heute jeden Mut, als Hausaufgabe zu Hause mal Psalm 72 zu lesen, im Anschluss zu dieser Predigt. Und dort betet David für seinen Sohn, den Thronfolger. Woran können wir erkennen, dass Salomo ein Mann des Gebets war? War er doch so umstritten? Es gibt so viel für und wider in seinem Leben. Einleiten möchte ich sagen, und das ist auch der erste Punkt, Salomo war ein Mann des Gebets. Und da bitte ich euch mit mir gemeinsam nochmal 2. Chronik aufzuschlagen, Kapitel 6. 2. Chronik 6. Da lesen wir Vers 12 und 13 und da heißt es, und es ist die Tempeleinweihung, und er trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus. Denn Salomo hatte ein ehernes Podium machen und mitten in den Hof stellen lassen. 5 Ellen lang und 5 Ellen breit und 3 Ellen hoch. Darauf trat er und fiel auf seine Knie nieder angesichts der ganzen Gemeinde Israel und er breitete seine Hände aus zum Himmel. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ein König, und ich meine bewusst wirklich ein König, von einem sehr, sehr großen Volk auf seine Knie geht? Ich frage dich heute Morgen, ganz ehrlich, beantworte es nur für dich. Wann warst du das letzte Mal auf deinen Knien vor Gott? Salomo war sich nicht zu fein, vor der ganzen Gemeinde das zu tun. Der hat sich da nicht geschämt dafür. Warum? Salomo weiht den Tempel ein. Er hat all das Gut, das sein Vater gesammelt hat. Und David hat viel gesammelt. David war ein Kämpfer, er war ein wilder Mann. Wir dürfen nicht vergessen die Tage von David in der Wüste, wo er sich verstecken musste. David hatte ein Kämpferherz. Und Gott hat gesagt, David, du wirst mein Haus nicht bauen, aber dein Sohn nach dir. Und darauf hat David vertraut und sammelte Gold und Schätze und Reichtümer. Jetzt kommt dieser verheißene Sohn an die Königsherrschaft, nachdem David sehr alt und sehr schwach war. Und dieser Sohn, der baut dieses Haus für Gott. Das wichtigste Gebäude in Jerusalem. Jeder sollte sehen, hier ist unser Gott zu Hause. In diesem Land, das hat Gott erwählt. Schon unser Vater Abraham hat davon gehört. Und Salomo hatte diese ehrvolle Aufgabe gehabt, als König dieses Haus einweihen zu dürfen. Und fiel auf seine Knie. Er fiel auf seine Knie und betete. Und da sehen wir wirkliche Männer Gottes. Und wisst ihr, auch in meinem Leben, ganz praktisch, gab es Männer Gottes. Männer Gottes, zu denen ich aufschauen durfte, auch mit Fehlern. Ich habe sogar ihre Fehler gesehen. Aber was ich von ihnen gelernt habe, und ich werde es nie vergessen, und diese Männer haben eine tragende Rolle in meinem Leben, das war Beten. Wenn ein Mann, ein Prediger vor mir auf die Knie gefallen ist und ich auf einmal in seine Augen geschaut habe und sehe, wie er geweint hat für die verlorenen Menschen. Ich werde nie vergessen, wie wir für die kleine Simina gebetet haben. Über 7, 8 Operationen in der Knopfschen Kinderklinik. wo die Ärzte gesagt haben, dieses Kind wird sterben, das ist unmöglich, dass dieses Kind überlebt, es ist nicht machbar, weil die ganzen Organe an verschiedenen Orten gewachsen waren, es war komplett völliges Chaos in ihrem Körper. Die Ärzte haben null Chance gegeben und wir haben weinend für das Kind gebetet. Oder Männer Gottes, die ich in Rumänien besucht habe. Bei den Ärmsten der Armen, wenn du kleine Kinder auf dich zukommen siehst, ohne Schuhe. Und du siehst dann so ein Mädchen mit 12, 13, 14 Jahren ohne Schuhe, trägt sie ihren Bruder zum Mittagessen. Schmutziges Gesicht, schmutzige Kleidung. Und dann schaust du dem Prediger dort in die Augen und bist fassungslos. Du bist sprachlos. Du willst am liebsten weinen und er sagt zu mir, weine hier nicht. Das ist das einzige Essen, das die Kinder heute bekommen. Weine hier nicht, Andreas. Schau dir die Freude an von ihnen. Und dann gehst du raus und dann arbeitet es in deinem Herz. Und dann schämst du dich. Für was bete ich manchmal? Und ich frage mich, hat Salomo Armut erlebt? Nein. Aber Salomo hätte viel lernen können von seinem Papa. Bei all dem, was er mitgenommen hat, und da staune ich, Salomo war ein Mann des Gebets. Und das sehen wir. Wir sehen es, wenn wir nochmal gemeinsam in 2. Chronike ins erste Kapitel schauen. 2. Chronike 1, ab Vers 7, da heißt es, in jener Nacht, da erschien Gott dem Salomo und sprach zu ihm, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach zu Gott, du hast an meinem Vater David große Gnade erwiesen und du hast mich an seiner Stelle zum König gemacht. So lass nun, Herr, o Gott, dein Wort an meinem Vater David wahr werden, denn du hast mich zum König gemacht über ein Volk, das so zahlreich ist wie der Staub auf Erden. So gib mir nun Weisheit und Erkenntnis, damit ich vor diesem Volk aus- und einzugehen weiß, denn wer kann dies dein großes Volk richten? Und da sprach Gott zu Salomo, weil dir das am Herzen liegt und du nicht um Reichtum oder Güter und Ehre noch um den Tod deiner Feinde noch um langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk richten kannst, über das ich dich zum König gemacht habe. So sei dir nun Weisheit und Erkenntnis gegeben. Und dazu will ich dir Reichtum, Güter und Ehre geben, wie sie kein König vor dir gehabt hat, noch nach dir haben soll. Gott offenbart das Herz von Salomo hier in diesem kurzen Abschnitt. An der Spitze der Königsherrschaft von Israel, dort steht Salomo, der Mann, der das Haus Gottes bauen darf, der Mann, der ein großes Königreich hat. Und dieser Mann ist am Anfang seiner Regentschaft sehr demütig. Das sehen wir hier an seinem Gebet. Der kommt nicht zu Gott mit großen Worten, mit viel Blabla. Sondern er kommt zu Gott und sagt, Herr, ich brauche Weisheit. Ich brauche Erkenntnis. Und wisst ihr, was dein und mein Problem ist für unseren Alltag? Uns fehlt Weisheit. Uns fehlt Erkenntnis. Fragt euch doch mal selber, warum gerade das Internet so explosionsartig gewachsen ist im Bereich Information. Und Instagram und Facebook und TikTok und noch ein Video und noch ein Video und noch eine Information und noch eine Information und noch eine Predigt und noch ein Ratschlag. Wir wollen Weisheit. Aber ich frage dich heute Morgen, hast du Gott auch um Weisheit gebeten? Oder suchst du sie selber? Salomo wusste, ich kann diesen Dienst als König niemals wahrnehmen, wenn mir Gott nicht die Gnade dazu gibt und mich befähigt für diese Aufgabe. Und so wahr ich hier vorne stehe hinter der Kanzel, jeder von euch, der heute Morgen hier sitzt, hat eine Aufgabe von Gott bekommen für euer Leben. Jeder Mensch. Dazu hat Gott dir eine Gnadengabe gegeben, die er dir gegeben hat, zu dem Zeitpunkt deiner Bekehrung. Und du kannst niemals erwarten, dass der Prediger, der hier vorne steht, dir das offenbart. Du kannst nicht mir die Verantwortung geben, oder dem Volker, oder dem Richard, dir zu zeigen, was deine Aufgabe ist. Gott muss dir Weisheit geben. Gott muss dir persönlich Erkenntnis geben. Natürlich ist es gut, wenn ich ein TTZ besuche. 5,5 Jahre nebenberuflich. Das ist gut. Aber wisst ihr was? Auch das TTZ zeigt dir nicht deine Aufgabe. Es rüstet dich aus. Es gibt dir Wissen. Es befähigt dich, in gewissen Bereichen Dinge zu sehen, die du vielleicht vorher falsch gesehen hast. Korrigiert dich. Aber das TTZ zeigt mir nicht meine Aufgabe. Und als Olli uns hier verabschiedet hat, dann stand er hier vorne mit einem Ball in der Hand. Und er hat dann über Fußball geredet und die Ziele, die sich Menschen stecken, und hat dann den Vers zitiert im Wort Gottes, wo es heißt, dass wir uns nicht schämen brauchen als ein Arbeiter Gottes, sondern das Wort der Wahrheit richtig austeilen. Und seht ihr, hier ist Salomo, er tritt an und er weiß ganz genau, diese Fußstapfen von meinem Papa sind ganz schön groß. Und mein Vater ist nicht mehr da. Jetzt bin ich an der Reihe. Und wisst ihr, einige von uns, die heute Morgen hier sind, die würden sich wünschen und vielleicht alles dafür geben, noch einmal mit ihrem Papa reden zu können. Salomo war ein Mann des Gebets. Von wem hat er das Beten gelernt? Bathseba in Sprüche 31 mahnt ihren Sohn, nicht zu viel Wein zu trinken, um das Recht nicht zu vergessen. Bathseba mahnt ihr Kind, gib nicht den Frauen deine Kraft, mein Sohn. Kannst du dir dieses Herz dieser Mutter vorstellen, die selber im Widerspruch gelebt hat am Anfang? Die selber wusste, ich habe eigentlich gesündigt, ich dürfte ihm das nicht mal sagen, aber ich sage es ihm trotzdem. Und Bathseba, Sprüche 31, kann man das lesen? Das Lob der tugendhaften Frau und in Sprüche 30, lest es mal zu Hause, schaut nach. Ob es jetzt David war oder Bathseba, Salomo hat beten gelernt. Und liebe Männer heute Morgen hier, das Beste, was du für dein Kind tun kannst, das Höchste, was du für dein Kind tun kannst, ist nicht die Ausbildung oder das Abitur. Bete für dein Kind. Geh auf deine Knie. David hat es getan. Er hat für Salomo gebetet. Niemals hätte Salomo diese Gnade gehabt, so ein schweres Amt auf seine Schultern legen zu können. Mit der Vorgeschichte? Da hätten Männer aufstehen können und sagen, deine Mutter ist eine Hure. Weißt du ab, wer du bist? Und dein Vater, der Mörder. Wie viele haben dich und mich schon verurteilt für unsere Vergangenheit? Damals, als ich hier Zeugnis gegeben habe, habe ich es auch gesagt. Ich war das Kind. Da hättest du gesagt, du darfst mit jedem Kind spielen im Pausenhof, außer bitte nicht mit dem Andreas. Lass es. Es endet nicht gut. Gott beantwortet nicht jedes Gebet. Doch hier haben wir eines der gewaltigsten Gebete im Alten Testament vor Augen. Schauen wir nochmal in 2. Chronike 7. Vers 1 bis 3. Achtet mal auf das, was Gott macht, nachdem Salomo betet. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israel das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, was haben die gemacht? Da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde, auf das Pflaster, und sie beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewiglich wert. Da war kein Mensch, der vor Freude getanzt hat, im Lobpreisjubel und Worship. Da war kein Mensch, der plötzlich nach hinten umgefallen ist und irgendwelche Namen schreit, die er selber nicht kennt. Da war kein Mensch, der plötzlich in irgendwelchen Zungen anfängt zu reden und irgendwas erklären möchte, wovon er selber keine Ahnung hat. Die fielen auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde. Es erinnert mich an Jesaja. In Kapitel 6, bevor er zum Predigen berufen wird: Wehe mir, ich vergehe. Gott will mich als Sprachrohr nehmen? Puff, mit den Lippen? Was da manchmal rauskommt? Nicht so gut, wenn das alles rauskommt, was ich schon manchmal von mir gelassen habe. Wie schaut es bei dir und mir aus? Ich brauche nur deine Frau fragen oder deinen Mann. Und wenn ihr beide nicht mit mir reden wollt, frage ich eure Kinder. Die sagen mir schon, was zu Hause für Wörter rauskommen. Stimmt's? Sie ist bei meiner Abigail 5, 6 Jahre alt. Und ihrer Freundin, die haben bei uns gespielt im Garten. Und dann sagt die Freundin zur kleinen Abigail: Abigail, wenn du nicht lieb bist, sperre ich dich in den Keller. Da ist dunkel. Habe ich zu meiner Frau gesagt: Hast du gehört, was die gerade gesagt hat, die Kleine? Ja, ja. Wenn du nicht lieb bist, kommst du in den Keller. Gut, das hat meine Oma auch gesagt. Waren wir mal Kohlen holen da unten im Keller. Meine Mama schmunzelt schon. Da war es dunkel da unten im Keller und ich musste mal mit runter, trapp, 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 mit den Schlappen, mit meinem Onkel, mit dem Eimer. Und wenn du nicht lieb bist, kommst du in den Keller. Unsere Lippen. Wir sehen hier, die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Die ganze Gemeinde fällt auf ihre Knie und dankt Gott für das, was er getan hat, und dass seine Gnade ewiglich wird. Und dass sie auf einmal vor ihren Augen, und ich wünschte, ich könnte euch mit hineinnehmen, vor ihren Augen dieser riesengroße Tempel, das ganze Gold, alles, was sie hatten, dort investiert, in dem Häuserbau, mit all der Weisheit von den Leuten von Tarsis, all dem und den goldenen Leuchtern und den Gefäßen Und das Waschbecken für die Priester und die Pfännchen, wo das Opferfleisch drauf liegt, das haben die alles gesehen und es ist vollendet. Wir haben so lange darauf gewartet, auf diesen Moment. Das war der Moment, wo wir hingearbeitet haben. Generationen vor uns haben darauf hingeschaut, es nie erlebt. Abraham konnte es nicht erleben, Isaak konnte es nicht erleben, Israel konnte es nicht erleben. Und ich stehe heute hier und darf das mit meinen Augen sehen, die Herrlichkeit, die dieses Opfer annimmt. Salomo war ein Mann des Gebets. Und ihr werdet nachher merken, selbst ein Mann des Gebets ist fehlbar. Er weihte den Tempel ein. In 2. Chronik, Kapitel 1, in Vers 14 bis 17, gehe ich nochmal zurück mit euch. Vers 14 bis 17, da heißt es: Und Salomo sammelte Streitwagen und Reiter, sodass er 1400 Streitwagen und 12.000 Reiter hatte. Die legte er in die Wagenstätte und zum König nach Jerusalem. Und der König machte das Silber und das Gold in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maulbeerfeigenbäumen in der Schefala. Und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten und je ein Zug von Kaufleuten des Königs holte sie scharenweise um den Kaufpreis. Und man führte den Streitwagen aus Ägypten für 600 Silberlinge ein und das Pferd für 150. Führte man sie durch die Vermittlung auch für alle Könige der Hethiter und die Könige von Aram aus. Hier wird der ganze Reichtum, den Salomo hat, und das ist der zweite Punkt meiner Predigt, der König Salomo hatte Weisheit bekommen und Reichtum. In 1. Könige Kapitel 3 kommen zwei Huren vor den König Salomo, vor Gericht. Und die zwei streiten sich um einen Säugling. Die eine sagt, das Kind gehört mir. Die andere sagt, nein, es gehört mir. Die andere erklärt, wir haben heute Nacht geschlafen. Und die Frau da drüben, die hat ihr Kind erdrückt im Schlaf. Und hat ihr totes Kind in mein Bettchen reingelegt und meins weggenommen. Und beide stehen vor Salomo. Und Salomo sagt, ist okay, ich habe es angehört. Bringt ein Schwert herbei. Schneide das Kind in zwei Hälften und gib der Mutter eine Hälfte und dieser da drüben auch. Und die eine sagte, ja, lass machen, tolle Idee, Salomo. Und die andere Mama sagt, bitte nicht, da soll's lieber sie da drüben haben. Bevor es zerschnitten wird, lieber sie. Und Salomo sagt, das ist die Mutter von dem Kind, gib dir das Kind. Ganz Israel hörte dieses Urteil. Und sie fürchteten Salomo noch mehr. Sie hatten noch mehr Respekt bekommen vor dem, was er da von sich gibt. Und sie wussten, der Mann hat Weisheit. Also hat Salomo Weisheit gehabt und Reichtum. Ganz ehrlich, in unserer heutigen Gesellschaft, was zählt? Was zählt? Sind wir ehrlich? Liebe Schüler, Studenten, angehende Studenten, egal, wo du gerade sitzt, was zählt in dieser Gesellschaft, in der wir heute leben? Reichtum und Knowledge, Fachwissen. Wer gibt's denn? Die Bibel sagt, Gott gibt Reichtum ohne Mühe. Und eigenes Abmögen fügt nichts hinzu. Das heißt, es hängt von seiner Hand ab, was du gerade auf deinem Kontostand hast. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Du kannst nicht mal ohne Jesus arbeiten gehen. Oder eine Nachtschicht durchhalten. Oder deine Kinder erziehen. So, wir brauchen Weisheit und wir streben ja nach Reichtum. Und bei Salomo wird alles vereint, was die Königsherrschaft von Israel hervorbringen kann. Das Höchste. Ganz weit oben war er. Über ganz Israel. Das größte Königreich. Was sagt die Bibel, wer da oben ist? Was soll mit dem passieren? Wer stehe, sehe zu, dass er nicht was? Salomo war so klug, so weise, dass andere Könige um ihn herum das mitbekommen haben und wollten das persönlich sehen. Die haben gesagt, das will ich anschauen. Der hat Reichtum, der hat Frieden, da läuft alles. Den will ich kennenlernen. Und eine Königin macht sich sogar noch auf den Weg mit ihrer gesamten Gefolgschaft und sagt, wisst ihr was? Ich lasse mein Königreich hier erstmal stehen, alle Geschäfte stillgelegt, den Mann werde ich besuchen. Ich möchte ihm in die Augen schauen und ich werde ihm ein paar Fragen stellen und will wissen, ob er wirklich so klug ist, wie er hier von sich gibt. Und dann kommt diese Königin von Saba, in 1. Könige 10, kannst du es nachlesen, und besucht Salomo und stellt Rätselfragen. Und findet in allen Fragen ihn als klug und er gibt alle Antworten auf alles, was sie gefragt hat. Alles. Was machst du denn mit deinem Google zu Hause? Oh, zeig mir mal das Wetter. Oh, schön, toll, oh, jetzt weiß ich's. Macht's dich besser? Macht es dich zu einem besseren Menschen, alles zu wissen? Bei Salomo sehen wir am Ende nein. Die Königin von Saba kommt, bringt Gewürze mit, Geschenke, Gold und sagt, wow Salomo, es war mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Deine Diener, der Tempel, die Opfer, das ist perfekt, was ich hier sehe. Das ist überwältigend. Man hat mir gesagt, mit meinen Ohren habe ich von dir gehört, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen und ich muss bekennen, wow, es ist wirklich so. Und unser Herr Jesus greift später die Königin von Saba in seinen Predigten auf und Salomo auch. Unser Herr Jesus sagt, schaut euch die Lilien an. Selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht so gekleidet wie eine von ihnen. Und die Königin von Saba wird im Neuen Testament erwähnt als eine, die richten wird. Also wir sehen bei Salomo, er war ein Mann des Gebets, er war klug, er war reich, eigentlich alles, was sich so eine Frau zum Heiraten wünscht. Klugen Mann, kann mit Finanzen umgehen, hat Weisheit, den will ich heiraten. Und das war bei Salomo der Fall, dem sind die Frauen reihenweise nachgerannt. Und nicht nur eine, da waren ein paar mehr. Ich habe letztens meinen Sohn gefragt, beim Ausarbeiten der Predigt, was schätzt du, wie viele Frauen hatte der Mann gehabt? Na, vielleicht 100? Nö. 30? Habe ich gesagt, na. 300? 400? 500? 600? Siebenhundert Frauen und 300 Nebenfrauen. Und Gott hat gemahnt im 5. Buch Mose, wenn ein König an die Herrschaft kommt, dass er nicht viele Frauen haben soll. Hätte Salomo die Bibel regelmäßig gelesen, würde er wissen, was er da gerade tut. Aber ich glaube, der hat ein bisschen wenig Zeit gehabt zum Bibellesen. War so beschäftigt, der Mann. Wie geht's dir und mir heute mit der stillen Zeit? Sind wir ehrlich? Fürs Handy haben wir immer Zeit. Lass mich mal deine Handyzeit anschauen. Bildschirmzeit. 3 Stunden am Tag? 2,5? Lass mich mal deine Bibellesezeit anschauen. 10 Minuten Andacht? Wir müssen ehrlich sein vor Gott. Und ich sage gerade wir, nicht du, ich sage wir. Wir wollen Weisheit, wir wollen gelingen. Salomo verkörpert das alles, was wir uns wünschen. Abgesehen von den Frauen, beneide ich ihn nicht. Weil das hat sein Herz kaputt gemacht. Und man kann das dann lesen. Und das ist mein dritter Punkt. Salomo, er war ein fehlbarer Mensch. Trotz all seiner Weisheit, all seiner Errungenschaften hatte Salomo Schattenseiten. So wie du und so wie ich. Er war ein Sünder. Genau wie seine Eltern es auch waren, hatte er ein sexuelles Problem. Und eigentlich hätte er es bei seinen Eltern sehen müssen, was passiert, wenn. Hundertprozentig wusste Salomo, was seine Eltern für nette Menschen waren und wie das alles so mal passiert ist. Es wurde ja aufgeschrieben. Hätte er davon lernen können. Und jetzt ein Wort an die Kinder, die hier sitzen. Gott hat dir deine Eltern gegeben. Nicht nur, dass du von ihnen die Weisheiten Gottes bekommst, sondern dass du auch von ihren Fehlern lernst. Und mein Papa hat einen schönen Satz gesagt. Hat sich schon eingebrannt. Die einen sind vorher klug, die anderen hinterher. Entscheide selbst. So, wir sehen bei Salomo, es kommt alles zusammen, was eine Königsherrschaft mit sich bringen kann. Reichtum, Tempelbau, sogar die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes, wie sie herabfällt vom Himmel. Wer eine Bibel hat, schlag mal bitte auf. 5. Mose 4, Vers 24. 5. Mose 4, Vers 24. Für die, die keine Bibel da haben, ich lese es laut vor. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. In Offenbarung wird unser Herr Jesus beschrieben, Augen gleich wie Feuerflammen. Ich habe schon Menschen reden hören, ja, wenn ich Gott sehe, dem werde ich ein paar Fragen stellen. Du wirst keine Fragen stellen. Warte nur, wenn ich ihn fragen mache, du wirst erstmal gar nichts fragen. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Bist du dir bewusst, wie heilig Gott ist? Und wenn du im Alten Testament liest und liest die ersten 5 Bücher Mose, ganz ruhig in deiner stillen Zeit, nur für dich alleine, mit niemand sonst, kein Kommentar, nur die Bibel. Dann liest du auf einmal, und dieses Opfer war Gott heilig. Und dieses Opfer war hochheilig. Heilig, hochheilig, Allerheiligstes. Und wo mir Gott das in meiner stillen Zeit gezeigt hat, habe ich gemerkt, Gott sagt ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber noch bin ich in der fehlbaren Materie, wo ich Fehler machen kann. Da bin ich gerade noch auf dieser Erde. Und trotzdem bin ich heilig, weil Christus in mir wohnt. Und so kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt der Predigt. Salomo war ein fehlbarer Mensch. Und trotzdem wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar und zeigt sich, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Und was macht jetzt Salomo? 1. Könige 11, bitte schlag mit mir auf, ist die letzte Bibelstelle, 1. Könige 11, ab Vers 1. Aber der König Salomo liebte viele fremde Frauen, neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonitische und hethitische aus den Heidenvölkern, von denen der Herr, den Kindern Israel gesagt hatte, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss euer Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen verleiteten sein Herz. Mehr als alles behüte dein Herz, davon geht dein Leben aus. Salomos Herz wurde gefangen von Frauen. So geht es vielen Männern, die reich werden. Kommen Frauen von allen Ecken, hängen sich dran und wollen den Reichtum. Salomo ist dahin gefallen. Wie sieht's bei dir und bei mir aus? Wo sind deine und meine Gefahren? Wisst ihr, Erfolg macht attraktiv. Erfolgreiche Menschen strahlen etwas aus. Gott sagt später hier im Kapitel 11, im Vers 9, Kapitel 11, Vers 9, ich lese ab da, da heißt es, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn, dem Gott Israels, der ihm zweimal erschienen war, ja, der ihm gerade wegen dieser Sache das Gebot gegeben hatte, dass er nicht anderen Göttern nachwandeln soll, aber er beachtete es nicht, was ihm der Herr geboten hatte. Darum, Vers 11, darum sprach der Herr zu Salomo, weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast, noch meine Satzung, die ich dir geboten habe, so will ich dir gewiss das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben. Und liebe Geschwister, Sünde hat Konsequenz. Gott ist ein gnädiger Gott. Gott vergibt Sünden. Aber die Konsequenz musst du trotzdem tragen. Gott vergibt Sünden. Das haben wir bei David und Bathseba gesehen, wo David den Psalm schreibt, 55, vergib mir und reinige mich mit Ysop. Und Gott vergibt David diese Sünde. Aber seit da hatte David keinen Frieden mehr gehabt in seiner Familie. Wie sieht es bei dir und mir heute Morgen aus? Sind wir vor den heiligen Augen Gottes wirklich aufrichtig? Lieber Zuhörer, heute ist es deine Entscheidung und heute ist es wirklich an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Denn das Neue Testament sagt über uns, und Chadash hat es am Eingang gelesen, wir haben nicht mal miteinander darüber geredet. Chadash hat beim Gebet das vorgelesen. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Und das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wisst ihr, ein lebendiges Opfer, wenn ich das auf den Altar hinlege und es spürt die Hitze, was macht dieses lebendige Opfer? Das springt runter. Binde es fest an die Hörner des Altars. Und wisst ihr, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und vielleicht gibt es in deinem und in meinem Leben noch Dinge, die er verbrennen muss, die wehtun, die du ihm bekennen musst. Und ich meine ganz bewusst, du allein mit ihm. Ich rede ja nicht von, geh zu dem und sag, nein, ich rede zwischen dir und Gott. Was möchte Gott heute Morgen dir zeigen in deinem Herzen, was du vielleicht ablegen sollst? Oder wo du Buße tun musst? Lasst uns das von Salomo lernen. Es ist gut zu wissen, welcher König was gemacht hat, aber wenn es dein Herz nicht verändert, dann bleibt es nur im Kopf. Wissen bläht auf, die Liebe bessert. Gott will dein Herz. Gott möchte dir zeigen, dein Herz ist nicht besser als das Herz von Salomo. Und wenn Gott morgen dich zum Millionär machen würde, ich wüsste nicht, mit was für ein Auto wir dann hier ankommen, sind wir mal ganz ehrlich. Demütig und bescheiden bleiben. Gott vertrauen, auch wenn es dunkel wird. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, Kraft der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn wir jetzt dann gleich ein Lied singen, es besteht die Möglichkeit. Du musst nicht mitsingen, weil alle singen. Du kannst auch mal beten, bleib an deinem Platz und rede mit dem Vater. Lass die anderen singen. Und sag einfach Gott, was in deinem Herzen ist, wo du Hilfe brauchst. Bring es ihm hin. Lass es von seinem Feuer bereinigt werden. Und unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und sein Wort ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Du hast heute Morgen von seinem Wort gehört. Und ich bete für dich und werde auch den ganzen Tag bis heute Abend beten, dass du eine Entscheidung triffst nach dieser Predigt. Als ich die Predigt ausarbeitet habe, es hat mich sehr tief getroffen. Sehr tief. Ich sitze hier vorne in der ersten Reihe. Ich bete noch zum Abschluss. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke für Salomo. Danke für all die Könige, von denen wir hören dürfen hier in der Gemeinde. Von ihren Ecken und Kanten, alles, was sie gemacht haben, du legst alle Facetten offen und du nimmst auch kein Blatt vom Mund oder redest irgendwas schön, was nicht schön zu reden ist. Und wir sehen, auch diese Männer waren fehlbare Männer, so wie wir alle Menschen. Aber danke für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, für deine Vergebung, die immer noch da ist, jeden Morgen neu. Und Vater im Himmel, wenn ein Mensch hier ist, der dich noch nicht in seinem Herzen eingeladen hat, wenn ein Mensch hier ist und der weiß, wenn ich heute Nacht sterbe, ich werde ohne Gott in die Ewigkeit gehen. Ich bitte dich, für denjenigen, der das gerade hört, zieh an seinem Herz, dass er dich heute annimmt und dass er sich heute zu dir bekehrt. Und für diejenigen unter uns, die eine Erneuerung brauchen, da bitte ich dich einfach um Kraft von dir, und um ganze Hingabe. Und wir sind ein lebendiges Opfer. Hilf uns dabei, wieder zu dir zurückzukommen. Amen.